Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es mal um ein Thema gehen, was mit New Business relativ wenig zu tun hat, was aber in den letzten Tagen und Wochen immer wieder direkt oder indirekt durch die Medien gegeistert ist und was ich doch heute gerne mal erklären möchte. Es geht um das Wort oder um den Begriff der Verdachtsberichterstattung. Und wir wollen mal gucken, was sich dahinter verbirgt, weil ich habe so den Eindruck, da gibt es so ein paar Informationen, die nicht ganz hundertprozentig richtig sind, und das klären wir mal. Dazu bin ich mit Dr. Lukas Brost verabredet. Grüße Sie, Herr Brost, erstmal.
Grüße Sie. Hallo, Herr Burak.
Sie sind Rechtsanwalt, auf Medien spezialisiert und Partner der Kölner Kanzlei Brost Klaassen, richtig?
Genau so ist es, ja.
Wunderbar. Herr Brost, lassen Sie uns doch einfach erstmal besprechen, was ist denn das überhaupt, eine Verdachtsberichterstattung?
Also eine Verdachtsberichterstattung ist eine Berichterstattung über eine Sache oder einen Vorgang, der noch nicht abschließend geklärt ist.
Abschließend geklärt, meinen Sie gerichtlich geklärt oder was meinen Sie damit?
Ja, tatsächlich geklärt, also nachweislich wahr oder unwahr. Das muss nicht gerichtlich sein, das kann auch tatsächlich geklärt sein. Mhm. Und das ist etwas, was in Deutschland die Rechtsprechung ausnahmsweise erlaubt, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Warum ausnahmsweise? Weil es natürlich die Gefahr birgt, dass sich die Öffentlichkeit über eine solche Berichterstattung vorab ein Bild macht, was sich am Ende als falsch herausstellt. Und deswegen wird es ausnahmsweise als zulässig erachtet, aber nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.
Da kommen wir gleich zu. Auf der einen Seite, Sie haben es ja gerade gesagt, steht da ein Beschuldigter, so würde ich es jetzt mal nennen, im Rampenlicht. Auf der anderen Seite, dessen Ruf zerstört werden kann im schlimmsten Falle. Und das haben wir ja auch schon einige Male erlebt, sprich der Fall Kachelmann zum Beispiel, nicht wahr? Auf genau. Der anderen Seite hat die Öffentlichkeit natürlich auch ein Recht, bestimmte Dinge zu erfahren, oder?
Genau, also die Verdachtsberichterstattung ist ein wichtiges Mittel auch in der die Wach- und Funktion der Presse oder die Presse auch, worüber die Presse die Wach- und Funktion wahrnimmt, und die auch dazu beiträgt, dass Dinge aufgeklärt werden, die beispielsweise, jetzt nehmen wir die Sommermärchen-Affäre 2006 zur Fußball-WM, da hat Investigativjournalismus, Verdachtsberichterstattung dazu geführt, dass Dinge aufgeklärt werden konnten. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Mittel. Aber die Gefahr ist eben die erwähnte Vorverurteilung. Und deswegen muss man da besonders vorsichtig verfahren.
Kommen wir doch mal zu den Kriterien oder das, was Verdachtsberichterstattung, wann es erlaubt ist und was die Journalisten dabei beachten müssen. Können Sie dazu ein paar Punkte sagen?
Klar. Also es gibt im Prinzip vier wichtige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, und zwar kumulativ erfüllt sein müssen. Das heißt, alle dieser vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Das ist zum einen, wir brauchen einen Mindestbestand an Beweistatsachen. Das klingt jetzt sehr formaljuristisch, meint im Prinzip, es muss genug Fleisch am Knochen sein, um diese Berichterstattung zu veranlassen. Das ist es beispielsweise nicht, wenn nur ein Ermittlungsverfahren läuft, weil so etwas kann ganz am Anfang einer strafrechtlichen Beurteilung geschehen. Jeder Mensch kann einfach eine Strafanzeige stellen, und deswegen reicht das in der Regel noch nicht aus für diesen Mindestbestand an Beweistatsachen.
Wenn jetzt zum Beispiel, wie bei Herrn Aiwanger, Journalisten mit, ich glaube, bitte korrigieren Sie mich, Mitschülern gesprochen haben und das ja schon ein paar Jährchen her ist, finden Sie das ausreichend? Weil wir wissen ja, wie Erinnerung zum Beispiel funktioniert, meistens nicht so richtig gut.
Ja, beim Fall Aiwanger, da wurde manches auch vermischt zwischen Verdachtsberichterstattung und einfach Berichterstattung über wahre Tatsachen. Das ist ohnehin erlaubt. Aber wahre Tatsachen ist erlaubt, wenn beispielsweise der Schüler bestätigt und wenn nachgewiesen ist, dass Aiwanger dieses Flugblatt in der Tasche hatte. Das ist ja scheinbar unbestritten. Dann ist das gar kein Verdacht, ist gar keine Verdachtsberichterstattung in der Kategorie mehr, sondern das ist eine Berichterstattung über wahre Tatsachen. Verdachtsberichterstattung wurde im Fall Aiwanger daraus zur Frage, war er der Urheber dieses Blattes? Und da wurde in der Tat mit verschiedenen Leuten gesprochen. Da wurden Indizien ausgewertet. Er hatte das in der Tasche. Er wurde dafür bestraft. Und er hatte seinerzeit sich dazu auch nicht anders eingelassen, so dass man auf der Grundlage zum Ergebnis kam, naja, für diesen Verdacht, er war auch der Urheber, dafür reichen uns die Beweise aus, so die Ansicht der Süddeutschen Zeitung und nach meiner Sichtweise auch berechtigt, denn das, was dort an Indizien vorlag, hat den Mindestbestand an Beweistatsachen für diese Vermutung hergegeben.
Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo die Kriterien aus Ihrer Sicht nicht ausgereicht haben?
Ja, ganz konkret. Genau, ganz konkret am Fall Lindemann. Im Fall Lindemann ging es ja darum, Till Lindemann, Sänger von Rammstein, wird vorgeworfen, er habe K.O.-Tropfen verwendet, um Frauen zu sexuellen Aktivitäten zu bewegen oder sie sexuell
zu machen. Er kann dann heißen, er selber, aber auch jemand, der für ihn dafür tätig war, richtig?
Ja, wobei, dann müsste man es ihm zurechnen. Dann muss eine Berichterstattung auch so aussehen, dass das so dargestellt wird, dass nicht er, sondern auch welche aus seinem Umfeld es waren. Genau, dann könnte man ihm das in Teilen möglicherweise zurechnen. Aber wenn ich konkret schreibe, Lindemann hat das angewendet, um Frauen sexuell zu missbrauchen, dann muss dafür Nachweis vorgelegt werden, dass er das beantwortet hat. Und dieser Punkt, dazu gab es keine hinreichenden Beweistatsachen und das hat das Landgericht Hamburg ja dann auch festgestellt.
Aber dazu ganz kurz, haben sich doch Frauen geäußert, dass sie genau das erlebt haben oder nur geglaubt haben zu erleben?
Ja, das hat sich ja dann herausgestellt, dass diese entsprechenden eidesstattlichen Versicherungen, die dem Spiegel vorlagen, zwar gewisse Vorwürfe hergegeben haben, aber dieser besonders schwerwiegende Vorwurf, Anwendung K.O.-Tropfen, um jemanden sexuell zu missbrauchen, der hat sich aus diesen eidesstattlichen Versicherungen nach Ansicht des Landgerichts Hamburg nicht ergeben. Und deswegen hat das Landgericht Hamburg gesagt, wir sehen keinen Mindestbestand an Beweistatsachen für diese Verdächtigung in diesem Punkt. Was jetzt beispielsweise andere Vorwürfe angeht, diese ja Row Zero-Geschichte, dass da Leute quasi rekrutiert werden, da sah man ja genug Anhaltspunkte vorliegen. Aber dieser schwerwiegende Vorwurf der K.O.-Tropfen, da hat genau an diesem Kriterium des Mindestbestands, was ein ganz wichtiges ist, das Landgericht Hamburg gesagt, das reicht uns nicht aus, auch was die eidesstattlichen Erklärungen der betroffenen Zeuginnen ergeben.
Ich würde nochmal gerne auf ein Stichwort zurückkommen, was Sie eben genannt haben, nämlich das der eidesstattlichen Versicherung. Das hört sich ja erstmal ganz groß an und ganz, ganz bedeutend, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass das eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat, wenn es nicht, und auch da bitte ich wieder um Korrektur, wenn das nicht vor einem Gericht abgegeben wird.
Das ist so richtig. Also die eidesstattliche Versicherung hat nur dann wirklich eine Konsequenz, strafrechtlich relevant, wenn sie in einem entsprechenden Verfahren abgegeben wird. Sie klingt natürlich nach außen hin immer besonders stark, wenn der Spiegel sagt, mir liegen eidesstattliche Versicherungen vor. Aber rein für das gerichtliche Verfahren ist sie nur dann von Relevanz, wenn sie auch zum Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens gemacht wird. Das heißt, wenn jetzt Lindemann gegen den Spiegel vorgeht und Spiegel dann diese eidesstattlichen Erklärungen in dem gerichtlichen Verfahren genauso vorlegt, erst dann haben sie letztlich das auch für sich relevante Gewicht und die Bedeutung, die man ihr allgemein oder diesen Erklärungen allgemein der Öffentlichkeit beimisst.
Das heißt, der Zeuge, die Zeugin muss dann nochmal vor Gericht diese eidesstattliche Versicherung wiederholen, oder?
Genau, er muss sie dann auch zum Gegenstand des Verfahrens machen, muss sie auch dort abgeben, weil damit steht und fällt ja auch die Glaubwürdigkeit und weil wenn ich nicht bereit bin, das im gerichtlichen Verfahren auch abzugeben, dann ist die eidesstattliche Erklärung ein rechtliches Nullum.
Das ist aber ein schönes Wort. Ein rechtliches Nullum.
Ja.
Wir waren auch gerade bei der Frage, was denn bei der Verdachtsberichterstattung erlaubt ist und was nicht. Wir haben den ersten Punkt besprochen, nämlich es müssen genug Anhaltspunkte, Indizien vorliegen. Was sind denn weitere Punkte, die zu beachten sind?
Ja, ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist die vorherige Konfrontation. Denn wenn ich über einen Verdacht berichte, dann strahlt die Unschuldsvermutung auch insofern aus, dass derjenige, über den ich berichten möchte, auch die Möglichkeit haben muss, sich vor der Berichterstattung dazu zu äußern.
Gegenüber den Journalisten, richtig?
Gegenüber den Journalisten. Das heißt, vor einer Berichterstattung sind Journalisten verpflichtet, den Betroffenen oder die Betroffene mit den Rechercheergebnissen zu konfrontieren. Und was beispielsweise die Süddeutsche auch im Fall Aiwanger gemacht hat.
Mehrmals, glaube ich, sogar, oder?
Bitte?
Genau, mehrmals, glaube ich, sogar.
Genau, ich glaube insgesamt dreimal und erstmalig am 17. August, meine ich, und dann nochmal ein paar Mal hinterhergeschoben. Genau, wurde vorab konfrontiert und diese Stellungnahme, das ist leider auch etwas, was oft ja sehr stiefmütterlich behandelt wird von Seiten der Journalisten, die muss so ausführlich sein, dass derjenige daraus auch ablesen kann, was ihm konkret vorgeworfen wird. Denn nur dann ist er ja in der Position, auch entsprechend hinreichend diese Anfrage zu beantworten. Und das geht leider oft, fällt das zu dünn aus. Also wir stellen leider in der Praxis immer wieder fest, dass der Bericht eigentlich schon geschrieben ist und dann kommt diese lästige Anfrage, die man noch stellen muss, wird rausgeschickt, aber eigentlich will man den Bericht dann im besten Fall nur noch ein paar Sätze ergänzen, vielleicht auch nur mit einem Dementi. Aber eigentlich ist das ein sehr wichtiges, sehr wichtige Voraussetzung für die Verdachtsberichterstattung, weil sie den Betroffenen eben die Möglichkeit gibt, seine Sichtweise zu erläutern.
Ich hätte es irgendwie erwartet, dass ich den vielleicht noch nicht fertig lekturierten und ganz finalen Text, aber irgendwie sowas in diese Richtung bekäme.
Nee, das machen Journalistinnen und Journalisten sehr ungerne. Das haben wir in wenigen Fällen bisher erreicht, dass man sozusagen diesen Bericht nochmal vorab abstimmt. Das ist etwas, was man bei diesen autorisierten Interviews kennt, aber es ist eigentlich eine Ausnahme und wird sehr ungern gemacht. Ist auch nicht verpflichtend so. Also das ist nicht, was die Rechtsprechung verlangt. Es muss sauber konfrontiert werden. Diese Stellungnahme muss sauber berücksichtigt werden in dem Beitrag. Das heißt, wenn ich mich gegen verschiedene Punkte mit verschiedenen Argumenten wehre, dann müssen diese Argumente auch zumindest in gebotener Kürze berücksichtigt werden. Aber es ist nicht erforderlich, dass mir der Bericht vorgelegt wird.
Herr Aiwanger hat ja, glaube ich, gar nicht reagiert, ne?
Genau, Aiwanger hat eine sehr eigentümliche Strategie gewählt. Er hat erstmal nicht reagiert und hat dann beziehungsweise reagiert mit dem Satz, aus dem jeder Medienanwalt rauslesen kann, dass er nicht wirklich gut vertreten war, so ja von der Kampagne gesprochen und meine ich geschrieben, dass er dann mit rechtlichen Schritten gedroht hat. Da wissen auch die Journalisten, okay, dass das ziemlich viel heiße Luft ist. Denn entweder ich lasse mich inhaltlich ein oder ich versuche den Beitrag im Vorfeld zu entkräften. Das hätte er ja durchaus auch machen können. Er hätte ja die Journalisten vorab auch darauf hinweisen können, beispielsweise, dass er gar nicht der Urheber war. Und dann hätte ein solcher Bericht in der Form auch gar nicht erscheinen dürfen. Zumindest aber mit deutlichen Stellungnahmen. Er hat es dann, glaube ich, nachgeschoben und dann wurde es ja auch berücksichtigt, dass er nicht der Urheber war. Aber sozusagen vom Ablauf her hätte er diese erste Anfrage meines Erachtens schon ernster nehmen sollen.
Sie raten natürlich in so einem Falle sofort zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Das kann ich auch verstehen. Würden Sie denn auch dazu raten, sich mit dem Lokal-TV um die Ecke oder entsprechend größer darüber zu unterhalten?
Nee, also da muss man unterscheiden. Wenn ich jetzt wenn ich in der Öffentlichkeit ohnehin schon stehe als Politiker, dann ist es so, dass ich schon anders verfahren muss als beispielsweise jetzt der lokale Unternehmer oder jemand, der nicht so in der Öffentlichkeit steht. Denn sobald ich jetzt als jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, dem Lokal-TV ein Interview gebe, darf mich dieses Programm oder auch die gesamte Öffentlichkeit, weitere Medien immer wieder auch mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Das heißt, dieses einfach mal so salopp herausgesprochene Interview, ich war es nicht, ich weiß nicht, was dahinter steckt, das führt dann dazu, dass über Jahre ich mit diesen Vorwürfen aufgefunden werden kann. Das heißt, für Personen, die nicht wirklich in der Öffentlichkeit stehen, raten wir in der Regel davon ab, sich vor eine Kamera zu stellen. Bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, kann das schon mal anders aussehen, klar.
Okay, aber wie kommt es, dass man dann als Medium oder als Journalist noch so lange darüber weiter berichten darf?
Das hängt mit einer Figur aus dem Presserecht zusammen, die sich Selbstöffnung nennt. Das bedeutet, wenn ich mich zu einer Sache einlasse, aus eigenen Stücken, dann wird vertreten, dass ich mich damit dann auch in der Zukunft ja, gewissermaßen dieses Schutzes dahingehend begeben habe, dass ich nicht weiter damit konfrontierend werden darf. Und deswegen sollte man an der Stelle vorsichtig sein. Können natürlich viele Personen nicht wissen, wenn sie sich erstmalig vor die Kamera stellen oder Interviews geben, ist aber leider so in der Rechtsprechung in vielen Fällen bestätigt.
Okay. Haben wir noch was vergessen, was ein Journalist berücksichtigen muss bei der Verdachtsberichterstattung?
Ja, also er darf nicht vorverurteilen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen drei von vier und der Vorgang muss insgesamt von gravierendem Gewicht sein. Das ist der vierte Punkt. Der dritte Punkt, die Vorverurteilung, das ist der Fall beispielsweise, wenn jetzt in der Überschrift schon von einem, wenn da schon steht, der Täter oder wenn er quasi da schon so dargestellt wird, als habe er es getan. Auch im Fall Aiwanger im Übrigen ein Problem gewesen. Vorverurteilung könnte man deswegen annehmen, weil in der Online-Version vor der Paywall Aiwangers Statement oder Dementi oder Zurückweisung gar nicht berücksichtigt wurde. Und das führte dann dazu, dass diese Online-Berichterstattung in diesem Punkt vorverurteilend war, weil Aiwangers Statement erst nach der Paywall berücksichtigt wurde. Und im Übrigen auch an der zweite Voraussetzung, die Stellungnahme wurde damit auch nicht ordnungsgemäß berücksichtigt. Das heißt, da waren dann schon zwei von vier in diesem Online-Artikel in Sachen Aiwanger nicht berücksichtigt.
Bloß zum Schluss noch eine Frage. Wie gehen Sie denn damit um, wenn ein Herr Böhmermann sagt, ich bin ja gar kein Journalist, ich bin Satiriker?
Ja, das ist ganz gefährlich, denn Böhmermann möchte sich ja in seinem Format als Investigativjournalist darstellen. Und der Eindruck besteht dann, wenn es ernst wird. Das heißt, wenn er an den gleichen Maßstäben wie ein Investigativjournalist presserechtlich gemessen wird, dann sagt er, Edge, ich bin doch nur Satiriker. Und so funktioniert das nicht. Im
Für wen ist das
Journalismus.
gefährlich?
Ich finde es gefährlich, für die Außendarstellung des Formats, was er da bestreitet. Dieses ZDF-Magazin Royal will ja dann scheinbar als Investigativorgan wahrgenommen werden, ist es ja dann scheinbar doch nicht. Und zum Zweiten ist es natürlich gefährlich für die betroffenen Personen, wie jetzt im Fall Schönbohm zu sehen, wo es ja schon eine vorverurteilende Berichterstattung gab und am Ende wurde gesagt, na, ich bin doch nur Satiriker, aber die Konsequenzen für die Person waren ja immens. Und deswegen halte ich das für eine ziemlich feige
Aber ändert
Argumentation.
denn das was an dem Sachverhalt, wenn ich sage, ich bin gar kein Journalist, sondern Satiriker, wird er dann immer noch mit den gleichen Maßstäben gemessen?
Was er subjektiv sagt, ist erstmal nicht von Relevanz, sondern die Rechtsprechung schaut sich an, objektiv ist das Satire, was dort stattfindet, oder ist das eine Berichterstattung? Und ich würde sagen, Böhmermann macht Investigativberichterstattung mit ein paar satirischen Elementen. Und da schaut man genau hin, was ist investigativer Journalismus und wo wird er garniert mit satirischen Elementen. Und die werden dann auch nach Satire beurteilt. Da gilt die Kunstfreiheit. Das heißt, Satire darf ich ja etwas mehr. Aber selbst wenn Sie sich an das Gedicht von Böhmermann über Erdogan erinnern, auch da hat die Satire ja manches erlaubt, aber eben nicht alles, sondern das Gedicht wurde ja in Teilen auch unter dem Satire Gesichtspunkt verboten. Also deswegen genau hinschauen und zu sagen, ich bin jetzt allgemein Satiriker und darf deswegen frei feuern, das gibt es im deutschen
Ja,
Presserecht nicht.
weil ich ja den Eindruck hatte, bei dem Gedicht steht für mich der satirische Fokus ist nochmal deutlich größer als jetzt bei vielen eher journalistischen Formaten, die er
Ja,
wählt.
da bin ich bei Ihnen, das würde ich so mitgehen. Da hat mich auch gewundert, dass dieses Gedicht dann in einzelnen Absätzen verboten wurde, in anderen wieder für zulässig. Da wurde ja auch kritisiert, dass man eigentlich ein Gedicht auch als Gesamtkonstrukt sehen muss und danach dann auch noch beurteilen muss. Deswegen habe ich da auch in der Tat es kritisch gesehen, was das OLG Hamburg entschieden hat. Aber diese aktuelle Formulierung, ja, ich bin doch nur Satiriker, ich glaube, das ist ein Versuch, sich da so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen.
Ja. Herr Brust, ich bedanke mich für Ihre Insights und für Ihre Zeit.
Gerne. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.